Breitband-Topic.
2,5 Milliarden. So viele Menschen sind weltweit bankenlos. Das heißt, sie haben keinen Zugang zu einer Bank, um zum Beispiel, wie wir wahrscheinlich täglich, Überweisungen tätigen können oder auch Geld abheben. Damit sind sie quasi aus dem Wirtschaftskreislauf beziehungsweise vor allem aus dem internationalen Wirtschaftskreislauf ausgeschlossen.
Und genau das will ausgerechnet Facebook ändern und ein einfaches und günstiges digitales Zahlungssystem schaffen. Das könnte vor allem sogenannten Wirtschaftsmigranten helfen, die ihr Geld an die Familien nach Hause schicken. Denn diese internationalen Geldtransfers, die sind wahnsinnig teuer. Dahinter steht ein Riesenmarkt, auf dem bislang vor allem zwei Player die Gewinne einstreichen.
Und gleich wollen wir darüber sprechen, wie sich das mit Facebooks Plänen, selbst zur Bank zu werden, ändern könnte. Zuvor aber erklärt uns Jenny Gens mal das Geschäft mit den Rücküberweisungen.
Eine Postbankfiliale in Berlin-Mitte. Wilfried Rossoy hat hier keine Päckchen verschickt, sondern Bargeld mit dem Finanztransferanbieter Western Union.
Es gibt diese unbeschreibbare Abmachung zwischen Familien. Wenn jemand im Ausland ist, muss man die Familie im Heimatland unterstützen.
Wilfried Rossoy kam vor einem Jahr von den Philippinen nach Deutschland. Er ist einer von über 200 Millionen Menschen weltweit, die außerhalb ihres Heimatlandes leben, dort arbeiten und Geld nach Hause schicken. Diese Rückzahlungen oder auch Remittances sind gerade in Entwicklungsländern zu einem unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor geworden.
Monatlich, ich versuche, wenn ich noch Geld habe, dann schicke ich fast 200 oder 250 Euro. Das ist ungefähr 20.000 Pesos. 10.000 Pesos für die Miete und dann 10.000 Pesos für Haushalt und was sie brauchen für zu Hause.
Auch wenn Rossoys Zahlungen allein wie Peanuts wirken, zusammen mit den über 10 Millionen Filipinos, die im Ausland leben und Geld nach Hause schicken, verbessert sich das Durchschnittseinkommen ihres Heimatlandes um 25-50%. Die Höhe der Rückzahlungen weltweit wächst exponentiell. Im Vergleich zum Jahr 2000 sind die Transferzahlungen von Arbeitsmigranten in ihre Heimatländer von knapp 90 Milliarden auf über 600 Milliarden Dollar gestiegen. Das macht den Remittance-Markt zu einem höchst attraktiven Geschäft internationaler Finanzdienstleister. Noch beherrscht von MoneyGram und Western Union. Das Problem? Die Gebühren für den Geldtransfer in Entwicklungsländer sind hoch und intransparent. Sie variieren je nach Empfängerland und liegen häufig bei weit über 10%. Für Wilfried Rossoys Beiträge heißt das:
Das ist zwischen 10 und 20 Euro, jede Transaktion. Und als Student hier in Berlin, der gerade nur als Nebenjob hat, ist das ein bisschen viel.
Und noch etwas kommt hinzu. Eine Transaktion bei den etablierten Transferdienstleistern funktioniert nur mit einem gültigen Identitätsnachweis. Ein Problem, gerade für Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus.
Hier sieht man alle Informationen, wichtige Informationen, sowie Betrag, Name. Und man muss eigentlich erstmal ein Konto haben. Und die Filiale muss erstmal prüfen, ob du wirklich existierst.
Wilfried Rossoy hat ein Konto und kann seine Transaktionen auch im Internet erledigen. Dort wächst die Konkurrenz mit Online-Bezahldienstleistern wie beispielsweise PayPal, einer wachsenden Zahl an Finanz-Startups und Mobilfunkanbietern, die den Markt entdeckt haben. Ein neuer Player könnte die etablierten Anbieter dabei in Zukunft besonders beunruhigen. Mit Facebook hat ein Unternehmen seinen Einstieg ins Geldtransfergeschäft angekündigt, das nicht nur den Markt, sondern vor allem auch seine Nutzer besonders gut kennt.
Ja, Facebook will also zur Bank werden. Und was genau dahinter steckt, darüber haben wir mit dem Wirtschaftsjournalisten Friedemann Brenneis gesprochen. Er betreibt das Blog Coinspondent, auf dem er sich mit Themen rund ums digitale Bezahlen beschäftigt. Zuerst haben wir ihn gefragt, wie man sich Facebook als Finanzdienstleister vorstellen kann. Also was genau macht das soziale Netzwerk da bisher und wie sehen die Pläne aus?
Also Facebook plant, eine Bank zu werden in gewissem Maße. Das so viel ist sicher, weil sie haben eine Banklizenz beantragt in Irland. Und sie wollen über ihren Messenger, wollen sie das Versenden von Geld unter Freunden, unter den Teilnehmern des sozialen Netzwerks, wollen sie ermöglichen und zwar kostenlos. Das ist ganz wichtig, weil um so einen Service anzubieten, muss man ja auch besser sein als bestehende Angebote. Also ich kann Freunden ja jetzt auch Bargeld geben. Eine Idee, die Facebook auch in einem Video erklärt hat, ist, dass man zum Beispiel, wenn man sich ein Taxi geteilt hat, dass man dann schnell sagen kann, okay, hier auf dem Handy, ich löse eine Zahlung über Facebook aus und habe damit meine Handyschuld gegenüber meinem Freund beglichen. Und es wird spekuliert, dass Facebook eben die Marktmacht, die das Netzwerk besitzt, also die hunderte Millionen User weltweit, dass die genutzt werden, um eben transnationale Zahlungen auch auszulösen. Und das könnte besonders spannend für Entwicklungsländer auch sein.
Genau, also bisher ist ja diese Funktion nur in den USA freigeschaltet. Und ob und wann es international freigeschaltet wird, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber das ist offensichtlich, dass es früher oder später kommen wird. Wie ernst nimmt Facebook denn diese Zahlungsfunktion? Also erkennen Sie eine tatsächlich ernsthafte Absicht von Facebook, auch eine starke Konkurrenz zu klassischen Finanzdienstleistern zu etablieren?
Ja, generell passiert auf dem Markt digitales Geld, digitales Bezahlen enorm viel und Facebook ist da ja auch nicht der einzige Anbieter, der auf den Markt drängt. Apple Pay ist ja vor kurzem in den USA gestartet, das kann man auch ganz gut vergleichen. Die stehen vor einigen Hürden, vor denen Facebook auch stehen wird, wenn sie ihr Angebot weiter ausbauen wollen. Und generell ist ein enormes Wachstum zu sehen. Es geht um die Finanzdaten, die sind sehr interessant für alle Anbieter. Google hat es jetzt neu vorgestellt auf der Entwicklerkonferenz und das ist ein großes Thema für die Zukunft, das digitale Bezahlen. Und man sieht ja auch, dass Open-Source-Projekte wie Bitcoin sehr aktiv sind und immer weiter wachsen. Und natürlich möchten sich die großen Netzwerke wie Facebook, wie Apple, wie Google auch ihren Anteil daran sichern. Und das ist auch eine Investition in die Zukunft. Die Finanzdaten sind ein ganz großes Thema, wo man, wenn man nicht mehr so wachsen kann, auch irgendwann wird ja Facebook auch am Ende des Wachstums sein. Da werden die Finanzdaten neue Märkte einfach erschließen, weil Facebook ist ja ein Werbenetzwerk und je mehr Daten über die Kunden vorhanden sind, desto besser natürlich für das Netzwerk.
Nun steigt ja Facebook in einen Markt ein, der bislang von Unternehmen wie Western Union und MoneyGram bespielt werden. Das sind Unternehmen, die vor allem von Menschen genutzt werden, die ihr Geld im Ausland verdienen und regelmäßig Beträge an die daheim gebliebene Familie überweisen. Was ist an diesem Markt nun gerade für Facebook so attraktiv?
Das Attraktive ist, dass dieser Markt enorm groß ist. Wir haben zum einen sprechen wir hier von ungefähr 2,5 Milliarden Menschen, die das erreichen könnte. Also es gibt Statistiken, da wären die sogenannten Unbanked genannt. Also die Leute, die keinen Zugang zum bisherigen Bankensystem haben. Einfach in Entwicklungsländern zum Beispiel gibt es keine Bankenfilialen. Die Leute haben Bargeld, nutzen ganz viel Bargeld. Aber gerade in diesen Ländern ist ja auch das Mobiltelefon sehr stark verbreitet. Und Facebook auch. Ich kenne persönlich in Gambia einen Internetentwickler, der sagt, seine Freunde, die sind nicht im Internet, sondern die sind bei Facebook, wenn sie mit dem Handy agieren. Und das ist natürlich eine enorme Marktmacht, die Facebook da hat mit den weltweit hunderten Millionen Nutzern. Zumal diese Länder auch sehr stark auf diese Finanztransaktionen angewiesen sind. Also die Weltbank hat da mal Statistiken erstellt, dass über 500 Milliarden Dollar pro Jahr werden verschickt und da ist viel Geld eben in diese Entwicklungsländer zurück von Wanderarbeitern, die im Ausland arbeiten zum Beispiel. Und Western Union verdient da sehr gut mit. Also es sind teilweise Gebühren von mehr als 25%, die da gezahlt werden. Und das ist einfach eine enorme Summe, die in den Ländern verwaltet werden an Geld. Also es sind enorme Geldmengen und das ist natürlich höchst attraktiv. Und Facebook hat mit dem Status als Netzwerk, was halt überall verfügbar ist, selbst in Entwicklungsländern, da schon per se eine ganz enorme Marktmacht.
Genau diese Gebühren, die Sie gerade angesprochen haben, die ja doch wirklich sehr hoch sind, die will ja Facebook, soweit das bisher zumindest kommuniziert wurde, übernehmen. Das heißt, für den Endnutzer entstehen eigentlich gar keine Kosten für die Transaktion. Da stellt sich natürlich die Frage, Facebook ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Heilsbringer. Die werden ja sicherlich doch Geld verdienen wollen. Also für mich klingt das so ein bisschen wie so ein Lockvogelangebot. Also erstmal irgendwie diese 2,5 Milliarden Menschen, wenn es geht, alle irgendwie an Bord holen und dann vielleicht später doch Gebühren nehmen. Ist das die Strategie oder warum verzichtet Facebook oder will Facebook verzichten auf Transaktionsgebühren?
Das ist wirklich die große Frage und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann anfangen, Gebühren zu nehmen. Sie müssen eben erstmal in diesen Markt eindringen, dass sie sagen, okay, wir etablieren uns als Finanzdienstleister und wenn sie da jetzt Gebühren nehmen würden, dann würden sie Kunden abschrecken. Es muss also leichter und billiger sein, aber wir sehen eben auch an anderen Beispielen wie Apple Pay, Apple versucht ja auch, das möglichst kostengünstig anzubieten und die Gebühren zu übernehmen, die ja anfallen, um Finanztransaktionen abzuwickeln. Das sind enorme Mengen und das sind enorme Summen und enorme Kosten, die da entstehen. Also Facebook muss da einen sehr guten Plan haben, wie sie das refinanzieren wollen über Werbung, über Verkäufe. Und ich bin da ein bisschen kritisch. Noch ist nicht ganz klar, wie das aussehen soll, weil selbst wenn Facebook den großen Markt der Entwicklungsländer und die unbankt erreicht und erschließen kann, dann ist das ja immer noch keine sehr zahlungskräftige Kundschaft für Werbekunden. Da ist dann wieder der europäische Markt oder die entwickelten Länder sind dann wieder spannender. Aber hier ist die Frage, traut man Facebook das zu, dass sie das Geld sicher verwalten können? Also zum Vergleich, es gibt enorme Datenmengen, die einfach abgewickelt werden müssen. Allein Kreditkarten werden zweistellige Millionen Transaktionen, also Transaktionen im zweistelligen Millionenbereich täglich abgewickelt, allein in den USA. Und das sind einfach enorme Daten, da müssen Rechenzentren her, das muss refinanziert werden. Und bisher gibt es da noch keine genauen Daten, wie Facebook das geschäftlich eigentlich auf die Beine stellen will, da auch kostendeckend arbeiten will. Und da muss man ein bisschen abwarten. Das wird nicht leicht auf jeden Fall.
Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass Facebook das hinbekommt und dass der Plan aufgeht, dann weiß Facebook in Zukunft auch, wie viel Geld dem User zur Verfügung steht, beziehungsweise wie viel seine Verwandten in der Heimat haben. Wäre es demnach denkbar, dass Facebook mal zu so einer Art Super-Schufa wird? Also Vorlieben, soziale Kontakte, Aktivitäten, Herkunft, all das kennt Facebook ja heute. Auch schon, wenn jetzt noch die finanzielle Ebene einer Person hinzukommt, dann kann man ja auch Werbung verkaufen unter der Maßgabe, was ein User sich leisten kann und was nicht.
Ich halte das aber für ein Zukunftsszenario, was man sich jetzt so vorstellen kann, weil man denkt, Facebook ist bisher so groß und wenn die jetzt das alles noch mit den Finanzdaten machen, dann wird das die Megadatenkrake. Allerdings muss man sagen, Facebook ist ein Riesentanker und diesen Finanzmarkt zu erobern, das ist ein enorm großes Ziel. Und man sieht schon jetzt, dass global sehr viele andere Dienstleister auch auf den Markt drängen. Also Facebook hat den Vorsprung mit den vielen Usern, aber es gibt eben Dienstleister, die noch spezifischer auf bestimmte Bedürfnisse der User eingehen. Also ein gutes Beispiel gibt es ja in Kenia, da ist ja digitales Bezahlen mit dem Handy, ist ja schon seit Jahren ganz erfolgreich. Mit M-Pesa nennt sich das Modell und da ist das ganze Land ist schon flächendeckend auf M-Pesa eigentlich umgestellt. Das ist wirklich ein großes Monopol und M-Pesa expandiert jetzt nach Tansania, nach Afghanistan, nach Indien und sogar nach Europa, weil der Dienst einfach das macht. Die Leute haben ein Mobiltelefon, können damit sich Geld hin und her schicken. Und warum sollten die jetzt zum Beispiel auf Facebook umsteigen? Dann, man könnte sagen, wenn Facebook wieder noch günstiger ist, aber trägt sich das dann für Facebook? Das ist alles noch nicht raus. Und da gibt es auch schon spezialisierte Anbieter, die zum Beispiel neue Technologien nutzen wie Bitcoin, die dann nicht so viele Daten zentral verwalten müssen, wie Facebook das machen müsste, sondern die einfach Open-Source-Plattformen nutzen und da ganz schnell auch Märkte erobern, die Facebook dann erstmal zurückerobern müsste. Also ich sehe das noch nicht kommen, dass Facebook innerhalb kurzer Zeit global alle Finanzdaten über alle Grenzen hinweg verwalten wird können. Da sind auch regulatorische Sachen. Man muss in jedem Land ja mit Lizenzen agieren, wenn man Geld verwalten muss. Also das sehe ich als Zukunftsszenario, das so nicht kommen wird.
Es gibt also schon diverse neu gewachsene digitale Transaktionsdienstleister für Geld weltweit. Das haben wir jetzt schon gehört. Was bedeutet das denn jetzt, abgesehen davon, ob Facebook sich groß durchsetzen wird oder nicht, aber was bedeutet das heute schon für das traditionelle Bankensystem, dass da so viele neue Player auf dem Markt sind?
Da sieht man langsam, dass große Umbrüche wirklich stattfinden. Also man sieht es am besten am Beispiel Bitcoin. Das gibt es jetzt seit 6 Jahren, läuft das Protokoll. Und am Anfang haben alle gesagt, naja, das ist jetzt schön und nett, dieses Hackergeld, aber das wird irgendwann wieder verschwinden. Und jetzt ist so langsam der Punkt, dass man sagt, okay, es verschwindet doch nicht von alleine, sondern es wächst. Es entstehen immer mehr Startups, die sich darum kümmern. Und da sieht man jetzt in der Bankenwelt auch, dass da ein Umdenken stattfindet. Die Bankenverbände sagen ihren Mitgliedern, ihr müsst euch mit der Blockchain-Technologie, mit Bitcoin beschäftigen, weil das scheint die Zukunft zu sein. Es gibt Banken, die große Forschungsinstitute dazu einrichten. Und man sieht so langsam, dass die Branche in Bewegung kommt und sagt, okay, Wir haben versucht, das zu ignorieren, unser Geschäftsmodell, wie es seit Jahrzehnten besteht, weiter zu erhalten. Aber wir müssen uns auch in Bewegung setzen und gucken, weil wir haben mit Facebook, wir haben mit Apple, wir haben mit Google, wir haben mit dem offenen Bitcoin-System einfach so viele spannende und hochagile Player auf einmal im Finanzsystem, die das traditionelle Geschäftsmodell einfach in Frage stellen. Und da bewegt sich jetzt sehr viel.
Wer wird sich denn aus Ihrer Sicht durchsetzen? Also Bitcoin etwa ist ja schon ziemlich lange auf dem Markt, hat aber so ein bisschen Akzeptanzprobleme. Inzwischen gibt es viele Alternative. Wer wird da den Sieg davontragen?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube nicht, dass es einen Sieger geben wird. Es wird jeder gucken müssen, dass er seine Nische findet, in der er am besten agieren kann. Also bei Bitcoin war es auch so, dass alle gesagt haben, das wird die Alternative zum Euro. Und das stimmt einfach nicht. Bitcoin ist gut für Transaktionen, die schnell global abzuwickeln und sicher. Aber es ist nicht das ideale Geld, um im Alltag zu bezahlen. Und in Zukunft wird es vermutlich Mischformen geben, wo man eine digitale Wallet auf dem Handy hat, also eine Geldbörse, und da wird einem zum Beispiel der Eurobetrag angezeigt. Und wenn man aber Geld verschicken will, dann wird das sofort in die beste Währung umgewandelt, um das zu verschicken. Und dann schicke ich es ans andere Ende der Welt binnen Sekunden und dort wird es wieder in die regionale Währung umgewandelt zum Beispiel. Und ob das dann über PayPal, über Facebook oder über Bitcoin laufen wird, das kann man jetzt noch nicht so richtig sagen. Es wird natürlich von der User-Akzeptanz ganz stark abhängen, auch wie nutzerfreundlich das gemacht wird und vor allen Dingen wie sicher. Das ist ja auch noch das große Problem, was ich bei Facebook sehe, wenn man sagt, man möchte wirklich global als Bank agieren, hat man ja ganz enorme Datenmengen und die User müssen einem vertrauen. Es ist ein bisschen banal gesagt, aber wenn Facebook mein Foto, was ich hochgeladen habe, verliert oder damit nicht sicher umgeht, irgendjemand anderes das kopiert, dann kann ich das noch verzeihen. Aber wenn Facebook anfängt, meine 10 Euro, die ich jemand schicken will, die nicht sicher zu verwalten, auf einmal sind die weg, wo wende ich mich dahin? Das ist ein ganz anderes Vertrauensproblem, was wir da haben. Also wer die Finanzdaten verwaltet, der muss ja dann auch gerade stehen. Bei Geld, sagt man ja so schön, hört die Freundschaft auf.
Da kann man ihm nur zustimmen. Das sagt der Wirtschaftsjournalist Friedemann Brenneis vom Blog Coinspondent. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Christian. Und ja, kannst du es dir vorstellen, über Facebook zu bezahlen?
Also sagen wir mal so kleine Beträge zwischendurch, wie so dieses erwähnte Taxi-Beispiel, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber Online-Shopping oder generell Einkäufe zu tätigen über Facebook, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel das Deutschlandradio jemals Honorare über Facebook überweisen wird. Das glaube ich auch nicht.
Aber man soll nie sagen, ne?